Ja, schönen guten Morgen, Gemeinde. Ich möchte ja diese exponierte Stelle hier nutzen und euch allen ein gesegnetes und möglichst fröhliches neues Jahr wünschen. Also das Leben ist nicht immer fröhlich, aber gesegnet ist es allemal. Und ich möchte zu Anfang gerne beten. Herr Jesus Christus, es ist ein großes Vorrecht, an dich glauben zu dürfen. Und es ist ein Vorrecht, zu dir zu gehören. Und es ist ein wirklich großes Vorrecht, zu deiner Gemeinde gehören zu dürfen. Ach Herr Jesus, es ist ein sehr großes Vorrecht, hoffen zu dürfen, dass du bald wiederkommst, für alle sichtbar als König. Und es ist das größte Vorrecht überhaupt, hoffen zu dürfen, mit dir die Ewigkeit zu verbringen. Aber das ist alles keine Selbstverständlichkeit, Herr. Das dürfen wir alles nur haben, weil du Mensch geworden bist, für uns gelitten hast, gestorben bist, auferstanden. Herr, dafür sei dir Lobpreis und Dank und hilf uns jetzt auch, dein Wort zu hören und hilf uns, auf die rechte Weise zu antworten, mit Herz und Mund und Händen. Amen. Ja, diese Zeit zum Jahreswechsel, am Jahresbeginn, ist immer was ganz Besonderes. Und das liegt wohl weniger an den anstrengenden oder auch üppigen Festtagen, die noch nachwirken, sondern es sind mehr unsere Gedanken, die zum Teil noch im vergangenen Jahr hängen geblieben sind und zum Teil auch schon ins neue Jahr vorauseilen. Wir versuchen, Ordnung zu schaffen. Zurückblickend ziehen wir Bilanz, vorausblickend machen wir Pläne, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das alles dringt gleichzeitig auf uns ein und dabei wird uns dann auch bewusster, wer das alles zusammenhält, wer die Hand über uns hält, wer das Zentrum auch unseres ganz persönlichen Lebens ist und wer unser Anker in der Zeit ist. Jesus Christus kommt uns näher. In der Bibel stößt man auch wieder auf so ein ganz ähnliches Phänomen. Weit entferntes und hautnahes, vergangenes, gegenwärtiges, zukünftiges, das Geschick Abrahams, Moses, Jerusalems, der Christengemeinde und mein ganz persönliches Leben finden sich gleichzeitig im selben Text. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die Bibel so aktuell ist und nie ausgelesen werden kann. Und das ist mir wieder klar geworden, als ich kürzlich zwei Bibeltexte mehr oder weniger parallel las. Die Berichte längst vergangener Ereignisse sprachen über ganz aktuelle Themen. Und ich will beide Texte lesen, sie sind kurz und eigentlich auch sehr bekannt. Der erste Text steht im 1. Mose 3, die Verse 1 bis 6. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß. An dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass es eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er aß. Der zweite Text ist auch bekannt, im Jesaja 52, die Verse 7 bis 9. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion: Dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander, denn sie werden es mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk und Jerusalem erlöst. Ich glaube, die Geschichte vom Sündenfall lässt keinen Christen jemals los, weil es da um uns ganz persönlich geht, um unsere Lebensgeschichte. Es geht um unsere Identität. Die Frage, wer ich bin, erzeugt immer die Frage, wo komme ich denn eigentlich her? Und die Frage, was ich bin, erzeugt immer die Frage, was hätte ich eigentlich sein sollen? Die Frage nach meiner Beziehung zu Gott erzeugt immer die Frage, was hat mich von ihm getrennt und was versucht wieder und wieder mich von ihm zu trennen? Wo komme ich her? Was hätte ich sein sollen? Was trennt mich von Gott? Gott sollte ich ja von ganzem Herzen lieben und ehren und seinen Geboten folgen und ich will es ja auch tun. Aber dann handle ich doch anders. Tue das, was mein Verstand, mein Herz, meine Klugheit mir sagen. Adam und Eva fanden die Klugheit ausgesprochen erstrebenswert. Dabei waren sie doch keinesfalls dumm. Im Gegenteil, sie hatten eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, den Garten Eden bauen und bewahren, den Geschöpfen Gottes Namen geben, das heißt Aufgabe und Wesen. Sie lebten in unmittelbarer Gegenwart Gottes, vertrauten ihm, sie waren gehorsam. Aber nicht aus Angst vor Strafe oder um Lohn. Nein, sie waren ganz einfach an dem Ort, für den sie geschaffen waren und taten genau das, wofür sie geschaffen waren. Paradiesisch. Ein harmonischer Gehorsam. Nicht so wie heute, wenn Menschen gehorsam sind, weil sie etwas erreichen oder etwas vermeiden möchten. Eben berechnend. Was änderte das alles? Genau genommen war es nur ein einziger Gedanke, mit dem die Schlange den Geist der Menschen vergiftete. Ob es nicht vielleicht gut und nützlich wäre, diesen Gott in all seiner Güte und Weisheit einfach nochmal zu überprüfen. Ob er denn nun tatsächlich so gut und weise ist, ob da nicht vielleicht noch ein bisschen mehr drin wäre. Es kann doch nicht schaden, eine Rechnung nachzurechnen. Es kann doch nicht schaden, selbst aktiv zu werden, selber zu planen, selber zu wissen, alles zu wissen, selbst zu entscheiden und zu urteilen, alles zu beurteilen. Und sei es auch nur, um am Ende vielleicht sagen zu können, ach ja, Gott, das hast du schon alles ganz gut und richtig gemacht. Nur klug müsste man dafür sein. Gut und Böse müsste man unterscheiden können. Darum aßen sie von der Frucht. Und was haben sie erreicht? Welches Erbe haben sie uns hinterlassen? Nun, Trennung von Gott. Trennung vom Mitmenschen. Adam verklagte ja gleich Eva vor Gott. Sie hat mir davon zu essen gegeben. Die da. Der Ehekrach wurde erfunden. Und Trennung von der Schöpfung. Der Mensch ist nicht mehr Freund und Bewahrer der Schöpfung, sondern er ist ihr Gegner geworden. Der Ackerboden ist verflucht seinetwegen und er gibt seinen Ertrag nur mit großer Mühe. Mit Disteln und Dornen muss der Mensch sich herumschlagen und mit Unkraut kämpfen wir bis zum heutigen Tage in unseren Gärten. Die Menschen sind Gott losgeworden, ohne selbst Gott sein zu können. Und wir Nachkommen, wir sind es auch. Wir wissen viel, jedoch ohne den Dingen wirklich auf den Grund sehen zu können. Wir dürfen endlich unser Leben selbst gestalten, jedoch ohne unser Schicksal wirklich in der Hand zu haben. Zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, klappt ganz hervorragend. Das Gute tun, jedoch eher seltener. Und wir sind richtig, richtig klug geworden. Wir durchschauen die Lügen der Werbebranche. Wir können die vollmundigen Wahlversprechen der Politiker schon ganz gut einschätzen. Wir wissen, dass das Elektroauto die Welt nicht retten wird. Und auch keine neue Düngemittelverordnung und auch keine neuen Gesetze und Verbote. Aber was nützt es uns, wenn wir unsere Mitmenschen so gut durchschauen können? Macht uns das vielleicht glücklicher? Können wir unsere Mitmenschen darum besser lieben? Sicherlich nicht. Im Gegenteil. Nach der Klugheit haben sich Adam und Eva so begierlich ausgestreckt. Und wir tun es doch auch. Aber die Klugheit sitzt uns jetzt im Nacken und vermiest uns das Leben. Denn wir wissen doch, was wir wissen, oder wir meinen zumindest, dass wir es wissen. Genau darum können wir an die Unschuld unserer Mitmenschen nicht mehr glauben. Und an unsere eigene mal gleich gar nicht. Und ändern können wir weder die Welt noch die Leute, und auch bei uns selbst fällt es sehr schwer. Was wird denn aus den guten Vorsätzen zum neuen Jahr? Weniger essen, mehr Sport treiben, mehr Bibel lesen und so weiter und so weiter. So führen wir Klugen ein Leben in Misstrauen und Angst und Ohnmacht. Und was bleibt uns übrig? Wir versuchen die Dinge eben, so gut es geht, selbst in den Griff zu bekommen. Wir suchen Wege und Nebenwege, oft auch Schleichwege, die nicht mehr Gottes Wege sind. Wir schaffen Regeln und überlegen, wie wir sie selbst unauffällig umgehen können. Wir erzählen Märchen über uns und hoffen, dass irgendjemand sie schon glaubt. Ganz genauso war es damals beim Volk Israel, zu dem der Prophet Jesaja sprach. Er drohte dem Volk den Untergang an und sprach in unserem Text zugleich von Rettung. Er musste über den Zorn Gottes reden und durfte zugleich von seiner Treue berichten. Denn das Volk Israel hatte mit Gott in der Vergangenheit wirklich große Dinge erlebt. Wunder und Bewahrung, Versorgung in der Einöde, Siege gegen übermächtige Gegner. Und dennoch handelten sie in ihrem Misstrauen und in ihrer Klugheit immer wieder an Gott vorbei. Sie gingen Wege ohne oder sogar gegen Gott. Sie stellten Gott ja nicht direkt in Frage. Nein, aber sie hatten nebenbei noch so einiges laufen. Sie trafen politische Entscheidungen, schmiedeten Bündnisse, auch in Glaubensdingen waren sie sehr weltoffen und liberal und multikulturell interessiert. Ein paar Götzenbilder hier, ein paar Tempelhuren da, ein paar neue religiöse Ausnahmeregelungen dort. Man war sich seines Gottes ja schließlich sicher. Der wohnte im Tempel, den hatte man ihn da gewissermaßen unter Verschluss. Und wenn es mal wirklich hart auf hart käme, naja, er würde sein Volk schon nicht hängen lassen. Und diese Rechnung ging ja auch auf. Lange Zeit, bis Gottes Geduld dann im Jahre 586 vor Christus zu Ende ging und er nicht mehr rettete und Jerusalem und der Tempel zerstört wurden und das Volk ins Exil ging. Es blieben Trümmer. Und das waren eben nicht einfach nur Steine, die herumlagen. Nein, Jerusalem, Tempel und Gesetz, das bedeutete die Anwesenheit Gottes. Das war die Existenzgrundlage der gesamten jüdischen Gesellschaft und Kultur und jeglicher Zukunftshoffnung. Das alles war weg, kaputt. Alles lag in Trümmern. Beim Stichwort Trümmer fallen mir die Bilder deutscher Städte von 1945 ein. Die kennen wir alle, diese Trümmerlandschaften. Wirklich trostlos. Trümmer klagen an, Trümmer zeigen mit dem Finger. Die Kriegsruinen von 1945 zeigten mit dem Finger auf die Machthaber des Deutschen Reiches, die den Krieg ja anfingen. Sie zeigen aber auch auf die alliierte Luftwaffe, die die Bombardierung ja durchführte. Und in den Häusern und Bunkern saßen ja nicht nur böse Nazis, sondern auch ganz harmlose Menschen. Frauen, Kinder, Verwundete, Kriegsgefangene, KZ-Häftlinge, alle starben zusammen im Bombenhagel. Aber zurück in die Gegenwart. Was ist eigentlich mit den Trümmern in unserem Leben? Oder ich frage vielleicht besser, was ist mit den Trümmern in meinem Leben? Wenn ich von den Trümmern meines Lebens rede, dann meine ich gar nicht mal so diese ganz großen Fehlentscheidungen mit wirklich schlimmen Konsequenzen für andere oder auch für mich. Ich denke an diese kleinen, diese alltäglichen Trümmer, die ein selbstbestimmtes Leben so mit sich bringt. Worte, die man hätte sagen sollen, aber dann doch nicht sagte, weil man keine Lust hatte oder keine Zeit. Dinge, die man hätte klarstellen sollen, aber dann doch einfach laufen ließ. Besuche und Anrufe, die man dann doch nie machte. Unbedachte Äußerungen, die andere erschreckten oder verletzten. Beziehungen, die zerbrachen oder im Sande verliefen. Enttäuschungen, Missverständnisse. Sicherlich, einiges kann man im Nachhinein noch klären, aber vieles bleibt eben liegen. Die Gelegenheit ist vorbei, die Menschen sind fort oder sogar gestorben. Da bleiben Trümmer, die klagen an, die zeigen mit dem Finger auf mich. So wie die Trümmer Jerusalems auf das Volk Israel zeigten. Und dann kommt diese scheinbar verrückte Verheißung von Jesaja, Freudenboten, Frieden, frohe Botschaft. Dein Gott ist König, er ist zurückgekehrt. Und dann, ihr Trümmer Jerusalems, ihr sollt jubeln und jauchzen. Gott hält seinem Volk die Treue. Soweit die Geschichte, so gut. Aber was ist mit meinen Trümmern? Gibt es da eine realistische Lösung? Nun, der Mensch wollte klug sein und sein wie Gott. Und er hinterließ in der Geschichte all seiner Generationen eine Trümmerlandschaft nach der anderen. Die Advents- und Weihnachtszeit liegt noch nicht lange zurück. Wir feierten, dass ein Mensch geboren wurde. Der war wie Gott und wollte doch nicht sein wie Gott, wollte Mensch sein. War das klug? Geboren in einem Stall voller Bakterien und Tierkot. Noch dazu zu einer Zeit blutiger Kriege und Unruhe. Noch dazu mitten in einem schwachen und unterdrückten Volk. War das klug? Satan hat ihm die Weltherrschaft angeboten. Was hätte er nicht alles erreichen können für Fortschritt und Kultur, für Wissenschaft und Wohlstand? Die Guten, die hätte er fördern können und die Bösen vernichten. Und die Menschen hätten ihn lieben und fürchten müssen, ob sie nun gewollt hätten oder nicht. Stattdessen hat er die Priester, Pharisäer und die Schriftgelehrten provoziert, immer gegen an. War das klug? Ein moderner Kirchenführer hätte bilaterale Gespräche geführt und religiöse Arbeits- und Diskussionskreise ins Leben gerufen und Kompromisspapiere erarbeitet. Er dachte gar nicht daran. Und dann noch die Sache mit der Kreuzigung. Nein. Also seine Klugheit hat ihn nicht dazu getrieben, das zu tun. Es war seine unvorstellbare Liebe. Der Volksmund sagt, wo die Liebe hinfällt, da brennt sie. Und es stimmt auch. Jesus Christus brannte vor Liebe zu dir und zu mir. Und er tut es heute noch. Dieser Satz macht froh. Und er macht zugleich auch ein bisschen traurig. Denn wenn ich das so bekenne, stellt sich sofort die Frage, wie beantworte ich denn diese seine Liebe? Sage ich, ach ja, ich habe ihn doch auch lieb. Dann ist das zwar wahr, aber ein wenig dünn, so als einzige Antwort. Liebe Schwestern und Brüder, was soll ich denn tun? Soll ich meine Klugheit über Bord werfen? Ist meine Klugheit nun böse? Soll ich um Jesu Willen dumm werden? Soll ich ein Narr werden? Paulus hat in seinen Briefen einiges zu dem Thema geschrieben, aber das mag jeder selbst nachlesen. Ich meine, im Karteikasten meines Lebens steckt ganz vorn, dick und breit, die Klugheit. Die sollte ich ein bisschen nach hinten sortieren. Und die Liebe, die sollte ich ganz nach vorn sortieren, damit ich sie besser sehen kann. Aber was ist, wenn ich im Karteikasten meines Lebens gar keine Liebe finde? Vielleicht habe ich sie ja verloren oder aufgebraucht. Oder vielleicht war auch nie wirklich welche drin in diesem blöden Kasten. Dann weiß ich doch, wo ich Liebe finden kann. Jesus Christus hat mir seine Liebe überreichlich bewiesen, sein Leib für mich gegeben, sein Blut für mich vergossen. Da ist die Liebe, die ich so dringend brauche. Nicht um sie zu besitzen, sondern um sie zu geben. Wenn ich es schaffe, diese seine Liebe in Anspruch zu nehmen und mir davon eine ganz dicke Scheibe abschneide, wenn ich das schaffe, dann werde ich sehen, wie die Trümmer meines Lebens anfangen zu jubeln und zu jauchzen, zu lachen und zu tanzen und so richtig Party machen, wie die Trümmer Jerusalems damals auch. Und wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das auch. Und dann werden wir gemeinsam dem Herrn den Weg bereiten. in diesem neuen Jahr. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus, allein mit unserer Klugheit, mit unserem Wissen und mit unserer Kraft werden wir letztlich immer wieder scheitern, immer wieder Trümmer hinterlassen. Aber wir sind nicht allein. Du bist ja da. Und wir haben uns gegenseitig und wir dürfen Anteil haben an dir. Nun bitten wir dich, schenke uns doch, dass wir in deiner Kraft voranschreiten. Amen.